Hallo miteinander. Der Roman, den ich heute vorstelle, Der Reparierer von Bernard Malamud aus dem Jahr 1966, ist heutzutage in Deutschland wenig bekannt. Er war jedoch in den USA ein sehr großer Erfolg und erhielt dort auch die wichtigsten Buchpreise. In Deutschland, wo er unter dem missverständlichen Titel Der Fixer von Englisch to fix, also reparieren, erschien, würdigte ihn Heinrich Böll als großen Roman. Eine trockene Prosa, die mit unerbittlicher Sicherheit ihren Gegenstand festhält und keinen Fehltritt tut. Der Roman handelt nach dem Vorbild eines wahren Falls von Strafverfolgungsorganen und einer Justiz im Dienst reaktionärer und antisemitischer Politik Anfang des 20. Jahrhunderts im zaristischen Russland. Jakob Bock ist ein armer Jude, der seinen Lebensunterhalt mit diversen Handwerksarbeiten in seinem Städtel in der vom russischen Zaren regierten Ukraine verdient. Ich repariere, was kaputt ist. Er praktiziert nicht seine Religion und kümmert sich nicht um Politik. Er bezeichnet sich schlicht als getreuen Untertan des Zaren. Als ihn seine Ehefrau verlässt, zieht er mit seinen wenigen Habseligkeiten und seinem Werkzeug in einem Beutel nach Kiew. Nachdem er einen russischen Fabrikanten und Anhänger der Schwarzen Hundert, einer militanten national-antisemitischen Vereinigung, der betrunken in der Gosse lag, gerettet hat, stellt der ihn in seiner Ziegelei als Aufseher ein und gibt ihm dort ein Zimmer. Jakob Bock hatte sich nicht als Jude zu erkennen gegeben, sich den Bart abrasiert und einen falschen, russisch klingenden Namen angegeben. Nun wohnt er in einem Stadtteil, in dem Juden nicht wohnen dürfen. Er macht sich überdies die Tochter des Fabrikanten zur Feindin, als er deren Liebesavancen nicht erwidert. Ebenso die Arbeiter in der Fabrik, deren Betrügereien er aufdeckt. Zu seinem Nachteil wird sich auch noch auswirken, dass er einen alten, verletzten chassidischen Juden für eine Nacht bei sich aufnimmt, denn dessen Matzen, das Ostergebäck der Juden und das zur Wundversorgung benutzte Tuch, werden später bei Jakob Bock gefunden. Kurz darauf wird er verhaftet, weil man ihn des Ritualmordes an einem 12-jährigen russischen Jungen beschuldigt. Wie sich später herausstellt, war dieser als Störenfried von dem Geliebten seiner Mutter zu Tode geprügelt worden. Aber die russischen Nationalisten und Antisemiten waren aktiv und einflussreich. Und einer ihrer Wahlsprüche lautete: Rettet Russland vor den Juden. Jakob Bock ist ein willkommenes Werkzeug und dient als Sündenbock für ihre Propaganda, die zudem von fanatischen Priestern der russisch-orthodoxen Kirche befeuert wird. Für Jakob Bock beginnt eine lange Leidenszeit im Gefängnis, wo er äußerst schlecht behandelt wird. Er kommt in Einzelhaft, wird schutzlos Hitze und Kälte ausgesetzt, leidet Hunger und Durst, wird von Ungeziefer und Krankheiten geplagt und man versucht sogar, ihn zu vergiften. Zeitweise wird er auch noch in Ketten gelegt. Er darf weder einen Anwalt sprechen noch sonstigen Besuch empfangen. Als der erste Untersuchungsrichter Verständnis für den Inhaftierten zu entwickeln beginnt, wird er von dem Fall abgezogen und in den Selbstmord getrieben. Ein Wärter, der sich für Jakob einsetzt, wird kurzerhand von seinem Vorgesetzten erschossen. Der Staatsanwalt, der Gefängnisdirektor und sein Stellvertreter versuchen mit allen Mitteln, von Bock ein Geständnis zu erlangen, dass er nämlich den russischen Jungen aus religiösen Gründen getötet hat. Sie schicken Lockvögel und zum Schluss sogar seine Ehefrau zu ihm, die ihn zu einem Geständnis bringen soll. Aber der Reparierer bleibt unerschütterlich bei seiner Aussage, dass er unschuldig ist, auch wenn sein Leiden schier unerträglich wird. Nach 2,5 Jahren schließlich erhält er die Anklage, die darin gipfelt, dass er einen Jungen getötet habe, um dessen Blut zum Backen von Matzen zu benutzen. Zum Beweis dient neben den bei Bock gefundenen Gegenständen der Autopsiebericht zweier anerkannter Gerichtsmediziner. Ob er letztlich in dem Prozess verurteilt wird, bleibt offen. Während der tatsächliche Mendel Bayliss, der wegen eines angeblichen Ritualmordes von 1911 bis 1913 in Kiew zu Unrecht im Gefängnis gesessen hatte, doch noch von einem geschworenen Gericht freigesprochen wurde. Das Recht, seine Einrichtung und seine Handhabung begegnen uns im Roman in einem äußerst beklagenswerten Zustand. Jakob Bock wird wegen einer Tat, die er nicht begangen hat, von der Polizei und der Justiz verfolgt. Die Strafverfolgungsorgane tun alles und schrecken auch vor Lug und Trug nicht zurück, um ihn eines Ritualmordes an einem russischen Jungen zu überführen, während dieser in Wirklichkeit vom Geliebten seiner kriminellen Mutter aus dem Weg geräumt worden war. Dass dies alles so geschehen konnte, ist durch den Bayliss-Prozess historisch verbürgt. Es bleibt aber die Frage, ob die Justizangehörigen bei ihrem Vorgehen durch das damals geltende Recht möglicherweise gedeckt waren oder ob sie rechtswidrig gehandelt haben. Einige der uns heute als äußerst beklagenswert erscheinenden Vorkommnisse und Zustände beruhten in der Tat auf der damaligen Rechtslage. Die gesamte Justiz Russlands war erst durch die Reformgesetze von 1864 an westliche Standards des Rechtsstaats herangeführt worden. Ab diesem Zeitpunkt erst gab es eine Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Judikative mit der Unabhängigkeit der Richter. Die Gleichheit vor dem Gesetz durch die Abschaffung von Standesprivilegien und die Öffentlichkeit und Mündlichkeit des Strafprozesses vor einem geschworenen Gericht mit Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme und freier Beweiswürdigung statt des mittelalterlichen Inquisitionsprozesses. Die Justizreformgesetze von 1864 enthielten aber auch Vorschriften, die ein Vorgehen, wie im Roman geschildert, immerhin teilweise ermöglicht haben. So war tatsächlich die Verteidigung des Beschuldigten während der Voruntersuchung unzulässig. Und der Staatsanwalt hatte von Rechts wegen die im Roman geschilderte starke Stellung. Zwar wurde die Voruntersuchung durch einen Untersuchungsrichter durchgeführt, aber dieser stand dabei unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft, die die Leitung der Voruntersuchung mit Weisungsrecht gegenüber dem Untersuchungsrichter hatte. Sie war als, wie es im Gesetz hieß, Wächter des Gesetzes für die richtige Anwendung der Gesetze durch sämtliche Behörden im ganzen Reich zuständig. Selbst die Gerichte unterstanden dieser Überwachung in der Form, dass die Staatsanwaltschaft sich über die Arbeit der Richter beim Gerichtspräsidenten beschweren konnte. Insofern untermauert der Roman die rechtsstaatliche Einsicht, dass zu viel Macht eines einzelnen Staatsorgans zum Missbrauch einlädt. Die Vollstreckung der Strafen und das Gefängniswesen unterstanden ebenfalls der Staatsanwaltschaft. Insoweit hatten die Justizreformgesetze nicht so einschneidende Veränderungen gebracht, sodass der Strafvollzug nach wie vor äußerst hart war. Beispielsweise gab es die Leibesstrafen für Zwangsarbeiter bis zum Ende der Zarenzeit. Auch hatte es eine lange Tradition in Russland, dass sich die Voruntersuchungen oft jahrelang hinzogen. Hinzu kam, dass einige der Errungenschaften von 1864 nach und nach wieder zurückgenommen wurden. Insbesondere wurden die Befugnisse der Polizei gestärkt und die Zuständigkeit für Strafprozesse gegen Terroristen auf Kriegsgericht übertragen, die höhere Strafen verhängen konnten und unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelten. Eine Verwaltungsgerichtsbarkeit hat es im Zarenreich nie gegeben. Trotz allem war es natürlich keine Aufgabe der Staatsanwaltschaft, Unschuldige zu verfolgen und Straftaten zu konstruieren. Die im Roman geschilderten Bemühungen des Staatsanwalts, Jakob Bock einen Ritualmord anzuhängen, waren auch nach dem damals geltenden Recht glatt rechtswidrig. Der Staatsanwalt handelte dabei im Einverständnis mit dem Justiz- und Innenminister, und die Anklageschrift war außer von ihm selbst, von dem zweiten Untersuchungsrichter und dem Präsidenten des Appellhofs unterzeichnet, der in schweren Fällen wie hier die Anklage genehmigen musste. Dieses Vorgehen der Justiz war erkennbar politisch motiviert. Anfang des 20. Jahrhunderts kämpfte das Zarentum gegen verschiedene oppositionelle Kräfte um sein Fortbestehen. Die autokratische Herrschaft des Zaren stützte sich vor allem auf die adligen Gutsbesitzer, deren Interesse es war, die Bauern in größtmöglicher Abhängigkeit von ihnen zu halten. Ihr Credo war: Nur Grundbesitz ist Macht. Die Agrarfrage war der erste Ansatzpunkt für die Opposition. Der zweite war die schlechte Situation der Arbeit in der in Russland allerdings besonders schleppend verlaufenden Industrialisierung. Der dritte war der aufkommende Nationalismus der vielen nichtrussischen Völker im Zarenreich. Ende des 19. Jahrhunderts waren nur noch 44% der Bevölkerung Russen. Da die besitzenden und herrschenden Schichten, die aus all dem erwachsenen Problemen nicht angemessen zu lösen vermochten, standen große Teile der geistigen Eliten, also Lehrer, Rechtsanwälte, Journalisten, Ärzte, die sogenannte Intelligenzia, auf Seiten der Opposition. Teils als gemäßigte Reformisten, teils als radikale Revolutionäre. Nach einer ersten Revolution im Jahr 1905 hielt sich Zar Nikolaus II. durch Konzessionen, die er an die Opposition erteilte, an der Macht. Die Reichsgrundgesetze von 1906 garantierten erstmals Grundrechte und Grundfreiheiten, legalisierten politische Parteien und schufen ein Parlament, die Reichsduma, deren Abgeordnete nach allgemeinem, aber indirekten und ungleichem Männerwahlrecht gewählt wurden. Dies besänftigte die gemäßigten Liberalen, die nach dem die Reform ankündigenden Oktobermanifest Oktobristen genannt wurden. Aber der Zar behielt so viel Macht, dass zum Beispiel Max Weber von einem Scheinkonstitutionalismus sprach. Immerhin waren die oppositionellen Kräfte so stark in der Reichsduma vertreten, dass der Zar im Jahr 1907 mit einer Notverordnung, die von der Verfassung nicht gedeckt war, das Wahlrecht zu seinen Gunsten änderte. Dies war ein Staatsstreich und Russland galt hinfort, wie es im Roman zu Recht heißt, als der ärmste und reaktionärste Staat in Europa. Das Ende des Zarenreichs im Jahr 1917 war eine zwangsläufige Folge. Die systemerhaltenden Kräfte kämpften aber weiter mit allen Mitteln und auf allen Feldern für den Fortbestand ihrer Macht. Sie waren also gegen Agrarreformen, gegen die Sozialisten und gegen eine Sonderbehandlung der Nationalitäten, das heißt für die Russifizierung bzw. die nationale Einheit. Ein Mittel in diesem politischen Kampf war der Antisemitismus. Geschichtlich steht bekanntlich die Judenfeindlichkeit zunächst in einem religiösen Zusammenhang. Die Christen beschuldigten die Juden, Jesus Christus umgebracht zu haben. Seit dem Mittelalter hat es Judenverfolgungen durch Christen gegeben. Angeheizt wurden sie häufig durch die Legende vom Ritualmord, die erstmals für das 12. Jahrhundert dokumentiert ist. Danach schlachteten die Juden jedes Jahr vor dem Pessachfest Christenkinder auf rituelle Weise, um mit ihrem Blut Matzen, also ungesäuertes Brot, zu backen. Einen frühen literarischen Niederschlag hatte diese Legende in einem Vers der Canterbury Tales von Geoffrey Chaucer im Jahr 1478 gefunden. Den unschuldsvollen Knaben zu ermorden, verschwor die Judenschaft sich alsobald. Im Mittelalter hat es an vielen Orten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation Ritualmordbeschuldigungen und Anklagen von Christen gegen Juden gegeben, die oft auch von Judenverfolgungen mit vielen tausenden Opfern begleitet waren. In Russland ist es Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts verstärkt zu Judenverfolgungen gekommen, für die sich das russische Wort Pogrom für Zerstörung eingebürgert hat. Nachdem es 1881 im Südwesten des Reichs zu einer bis dahin ungeahnten Welle von Pogromen gekommen war, wurde es 1905, 1906 noch schlimmer. Man hat wieder in den südwestlichen Gebieten, also insbesondere auch in der Ukraine, circa 700 Pogrome mit über 3000 Toten gezählt. Wie kam es dazu? Zunächst waren auch hier die altbekannten religiösen Hintergründe mit im Spiel. Die Ritualmordlegende wurde immer noch kolportiert. Eine Zeitung der politischen Rechten ging 1906 so weit, die Legende für ihre Ablehnung liberaler Forderungen wie der nach Religionsfreiheit zu nutzen. Diese Forderungen würden zur Folge haben, dass Juden christliche Kinder töten dürften, um deren Blut für rituelle Zwecke zu verwenden. Soziale Motive kamen hinzu. Diese waren allerdings komplex und auch teilweise paradox. Einerseits sah man in den Juden die Kapitalisten, die von den Umwälzungen der Industrialisierung übermäßig profitierten. Andererseits bekämpfte man sie als Parteigänger und Anführer der revolutionären Bestrebungen. Teilweise entlud sich in den Pogromen auch einfach die Unzufriedenheit der sozial Benachteiligten und wurden niedrige Instinkte wie die Lust an Krawall und Plünderung befriedigt. Ihr schreckliches Ausmaß konnten diese Pogrome aber nur erreichen, weil sie vom Staat nicht nur entschlossen bekämpft, sondern teilweise sogar befördert wurden. Man kann als kontrastierenden Vergleich verweisen auf den sehr gut dokumentierten Fall des Ritualmordvorwurfs in der westpreußischen Kleinstadt Konitz im Jahr 1900. Da hat nämlich der Einsatz des preußischen Militärs gegen einen aggressiven Mob jegliches Blutvergießen verhindert. Demgegenüber war es in Russland tatsächlich häufig so, dass örtliche Offizielle, besonders aus der Polizei und der Armee, die Pogrome unterstützt, gelegentlich sogar initiiert haben. Nicht wenige von ihnen waren nämlich selbst Mitglied der Schwarzen Hundert oder unterstützten diese. Die Schwarzen Hundert waren ein Sammelname für verschiedene Gruppierungen der politischen Rechten, die für die Autokratie der Zarenherrschaft und die Orthodoxie der Staatskirche eintraten und nationalistisch und antisemitisch gesinnt waren. Es waren diese schwarzen Hundert, die viele Pogrome regelrecht organisierten. Ihr Schlachtruf „Rettet Russland vor den Juden“ wird im Roman korrekt wiedergegeben. Teilweise wurde „Schlagt die Juden“ hinzugefügt. Als Verteidiger der alten Ordnung wurden diese Bewegungen von der Regierung unterstützt. Zwar war die zaristische Judenpolitik nicht geradlinig. Neben Antisemiten gab es Regierungsvertreter, die die wirtschaftliche Potenz vieler Juden nutzen wollten. So hat man eine innere Widersprüchlichkeit zwischen einer industriefreundlichen Politik und einem gouvernementalen Antisemitismus festgestellt. Letztlich behielten aber die Letzteren die Oberhand, weil alle Versuche, die Juden diskriminierenden Gesetze aufzuheben, am Widerstand der Regierungsmehrheit und der Weigerung des Zaren scheiterten. Ganz im Gegenteil wurden nach 1911 weitere administrative und legislative Maßnahmen gegen die Juden ergriffen. Beschränkung des Wahlrechts, Entfernung von jüdischen Richtern aus der Justiz, Zurückdrängung der Juden in der Rechtsanwaltschaft. Der Antisemitismus in Russland zu Anfang des 20. Jahrhunderts hatte also nicht nur einen religiösen, sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund. Er stand auch im Dienst der konservativen bis zu reaktionären Politik, die auf Erhaltung der autokratischen Zarenherrschaft gerichtet war. Die Justizangehörigen, die den Reparierer verfolgten, waren, ebenso wie ihre Unterstützer bei den Zeugen und Gutachtern in den Behörden und der Kirche, Anhänger des Zarentums und von der Ideologie des Antisemitismus teilweise ganz durchdrungen. Indem sie Jakow Bok eines Ritualmords überführen wollten, obwohl auch sie sehen konnten, dass er unschuldig war, folgten sie ihrer Gesinnung und politischen Überzeugung, aber nicht mehr dem Recht. Das ist auch die Erkenntnis der historischen Forschung über den Beilis-Prozess. Es war oder er war eine politische Intrige der antisemitischen Kräfte in der Regierung und in der Justiz. Indirekt wird das dadurch bestätigt, dass der erste Untersuchungsrichter von den Regimetreuen beseitigt werden musste, weil er rechtsstaatlich dachte und handelte. Als der Reparierer ihn am Ende des ersten Verhörs um Gnade bat, weil er doch unschuldig war, antwortete er: „Gnade ist Sache Gottes, ich bin ans Gesetz gebunden. Das Gesetz wird sie schützen." Und bei ihrer letzten Unterredung, kurz vor seinem eigenen Tod, räumte er ein: „Wenn sie das Gesetz nicht schützt, wird es am Ende auch mich nicht schützen. Deswegen wage ich nicht, sie im Stich zu lassen. Und das ist es, was mir Angst macht, dass ich sie nicht im Stich lassen darf." Dass der Reparierer überhaupt eine solche Unterstützung erfuhr, zeigt, dass die Juden, die immerhin 4% der Bevölkerung des Zarenreichs stellten, zwar unterdrückt wurden, aber nicht ganz machtlos waren. So ist die Rechtsanwaltschaft eine legale Opposition genannt worden. Im Mittelpunkt des Romans steht das Leiden des Reparierers. Es beruht auf historischen Tatsachen, wird aber durch Bernard Malamud mit zusätzlichen religiösen, mythologischen und psychologischen Dimensionen literarisch ausgestaltet. Auffallend sind besonders die vielen subtilen Anspielungen auf die Leidensgeschichte von Jesus Christus. Wie dieser leidet Jakob Bok für die Menschheit. Zugleich ist er Repräsentant der Juden als verfolgtes Volk. Einmal beklagt er, Zitat, den jüdischen Albtraum. Was bedeutet, Jude zu sein, anderes als einen unendlichen Fluch. Es war die Absicht des Autors, so an die Erniedrigung und Misshandlung der Juden, auch durch die National, vor allem durch die Nationalsozialisten, zu erinnern. Auch wenn der Roman im zaristischen Russland spielt, geht es Bernard Malamud nicht speziell um eine Anklage dieses Regimes, das ja auch längst untergegangen ist, sondern jeglicher menschenfeindlichen staatlichen Herrschaft. Oder mit den eigenen Worten des Autors, Ungerechtigkeit ist Ungerechtigkeit. So hat das Buch eine moralische Botschaft. Der Mensch soll sich durch eine ungerechte und schändliche Behandlung durch den Staat nicht brechen lassen. Wenn er sein Leiden erträgt, wenn er ausharrt und durchhält und passiven Widerstand leistet, wächst er als Mensch und gibt ein Beispiel für andere Menschen. Sein Leiden kann, wie der Opfertod von Jesus Christus, die Welt besser machen. Enthält der Roman auch eine politische Botschaft? Sein Leiden verhilft dem am Anfang unpolitischen Menschen Jakob Bock am Ende zur Einsicht, kein Mensch kann unpolitisch sein, am wenigsten ein Jude. Das heißt, man soll sich engagieren, Verantwortung übernehmen, gemeinschaftsbezogen denken und handeln. Man kann nicht still sitzen und zusehen, wie man vernichtet wird. Kampf ist notwendig. Aber mit welchen Mitteln? Auch mit Gewalt? Darauf gibt der Roman keine eindeutige Antwort. Bernard Malamud hat gesagt, wenn der Reparierer nicht von Freiheit handelt, weiß ich nicht, wovon er sonst handelt. Indem der Roman die Schrecken der Unfreiheit zeigt, wird in der Tat die Freiheit als wichtigste Voraussetzung für die Humanität deutlich. Treffend ist der Autor denn auch als säkularer Humanist gekennzeichnet worden. Auf welchem Weg Freiheit an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten verwirklicht werden kann, bleibt offen. Nur so viel kann gesagt werden. Strafverfolgungsorgane und eine Justiz, die im Dienst reaktionärer Politik stehen, sind nicht auf dem richtigen Weg. Ein Kriminalfall ist auch der Ausgangspunkt und der Handlungsrahmen des Romans, den ich in der nächsten Folge von Jura literarisch besprechen will. Die Frau in Weiß von Wilkie Collins, einem Zeitgenossen und Freund von Dickens, aus dem Jahr 1860. Neben dem Kriminalfall steht aber im Mittelpunkt eine juristische Frage, nämlich welche entscheidende Rolle das Erbrecht in der Gesellschaftsordnung Englands im 19. Jahrhundert gespielt hat.